Ja, liebe Geschwister, Nehemia, die dritte. Wir kommen an Kapitel 8, ein wunderschöner Text. Und wir wollen zuerst den Text lesen. Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl vor Männer als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Gerüst aus Holz, das man zu diesem Zweck gemacht hatte. Und neben ihm standen Matitja und Schema und Anaja und Uria und Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja und Mishael und Malkia und Hashum und Hashbadana, Sekaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk, und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben und sich verneigten und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Scherebia, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz, und das Volk stand an seiner Stelle. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Bis hierher Gottes Wort. Ja, wie haben wir es überschrieben? Innenausbau, Sehnsucht nach Gottes Wort. Oder man könnte auch sagen, Gottes Wort muss verstanden werden. Ja, ich freue mich auf diesen Text mit euch gemeinsam, der sichtbare äußere Brau, der war vollendet. Jetzt kam es an den Innenausbau. Ich bin Handwerker, 40 Jahre Baustelle. Da kommt es irgendwo durch, ja, Innenausbau. Jetzt geht es um geistlichen Bau. Ja? Jetzt geht es darum, wieder die Fundamente des Glaubens, ja, zu festigen und zu gründen, sich wieder zu besinnen auf Gottes Wort. Und da begeistert mich schon, wenn wir hier lesen, und da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Ja, wir haben uns schon erinnert an Philipper 2, an Einssein, an Einmütigkeit, ja, an eines Sinnes sein. Und das war hier gegeben. Das ganze Volk versammelt sich wie ein Mann. Alle hatten wirklich brennende Sehnsucht nach Gottes Wort. Das eint dieses Volk. Das körperliche Arbeiten, die schwere körperliche Arbeit, das äußere sichtbare Bauen war geschafft. Und jetzt wollten sie wieder Gottes Wort hören. Und es scheint mir schon sehr markant, dass dieser Wunsch vom Volk ausgeht. Denn wir lesen: Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Es war also nicht schlechthin eine Anweisung oder das Begehren Esras, jetzt mal endlich wieder zum Eigentlichen zu kommen, sondern der Wunsch ging vom Volk aus. Sie sprachen zu Esra. Das ist sehr bemerkenswert. Ja? Diese Sehnsucht nach Gottes Wort, nach dem Gesetz, kam vom Volk. Und Esra war natürlich bereit. Esra war bereit, Wort Gottes zu lesen, denn darum ging es ja zuallererst einmal, Gottes Wort zu lesen und dann auch, wie haben wir gelesen jetzt im letzten Vers, im Vers 8, den Sinn anzugeben. Ja, wie ist das bei uns? Wie Es ist bestellt mit unserer Sehnsucht nach Gottes Wort. Zuerst einmal in unserem ganz persönlichen Glaubensleben, welchen Stellenwert nimmt das Studium des Wortes Gottes ein? Sind wir zufrieden mit der Kalendertheke, wie es immer heißt, ja, Kalenderblättchen und dann ist okay? Haben wir unseren frommen Teil getan? Oder sind wir wirklich noch Bibelleser? Ja? Haben wir wirklich noch Freude am Lesen des Wortes Gottes? Der Psalm 119 steht nicht drüber, aber Stil und Ausdruck macht deutlich, dass auch dieser Psalm von David ist, hat zum Schwerpunkt Gottes Wort. Es ist ja der längste Psalm. Es lohnt sich wirklich echt, ihn zu studieren, wie alles andere auch, selbstverständlich. Aber Psalm 119 hat wirklich diesen absoluten Schwerpunkt Wort Gottes. Ja? Ich möchte das mit euch mal ganz kurz durchexerzieren. Wir haben im Psalm 119 verschiedene Ausdrucksformen. Ja? Wir lesen 25 Mal Gesetz, wir lesen 23 Mal Zeugnisse, 21 Mal Vorschriften, 22 Mal Satzungen, 21 Mal Gebote, 14 Mal Rechte, 30 Mal dein Wort oder Zusagen, 10 Mal, einmal das Wort der Wahrheit, einmal Verordnungen. Alles meint Wort Gottes. Ja, alles verschiedene Ausdrucksformen für Wort Gottes. Und wenn man diesen Psalm liest, dann hat David echte Liebe zu Gottes Wort und er bringt das auch zum Ausdruck. Ich möchte das mit euch mal ganz kurz hier durchgehen. Er schreibt im Vers 47, ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe, und über deine Satzungen will ich sinnen. Und das setzt sich fort, ja, mit dieser Ausdrucksform der Liebe im Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. 113, die Doppelherzigen hasse ich und ich liebe dein Gesetz. 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold. 140, wohlgeläutert ist dein Wort und dein Knecht hat es lieb. Und es geht weiter, 163, Lüge hasse und verabscheue ich, ich liebe dein Gesetz. Halt, eins habe ich versäumt. 159, siehe, dass ich deine Vorschriften liebe, nach deiner Güte, Herr, belebe mich. 165, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und kein Fallen gibt es für sie. Und 167, meine Seele hat deine Zeugnisse beachtet und ich liebe sie sehr. Ich wünsche mir zuerst natürlich und uns allen diese Liebe zu Gottes Wort, die David hier zum Ausdruck bringt. Ja? Und das Volk kommt hier gemeinsam vor Esra wie ein Mann und bittet darum, dass Esra Wort Gottes, das Gesetz, hervorholt und liest. Welche Sehnsucht haben wir nach Gottes Wort? Mit welchen Erwartungen lesen wir Gottes Wort? Mit welchen Erwartungen hören wir Gottes Wort? Man hat so jetzt langsam so die allgemeinen Tendenzen. Ja? Vor 20 Jahren, da hieß es noch, Kinder sind maximal 15 Minuten aufnahmebereit, aufnahmefähig. Jetzt kommen wir langsam an den Stand, dass auch die Erwachsenen nur noch 15 Minuten aufnahmefähig sind. Ja? Und es gibt so Zeugnisse, also da darf die Predigt nicht länger als 20 Minuten dauern. Gut, da komme ich nicht hin. Da wäre ich auch nicht der Mann dafür. Ja? Welchen Schwerpunkt hat Gottes Wort? Ja? Ich denke, für unsere Zusammenkünfte ist das absolute Nonplusultra. Das ist unsere Grundlage. Ja? Das ist Grundlage und Fundament unseres Glaubens. Da finden wir das Zeugnis Gottes, das Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus, seines Werkes. Und da finden wir auch die Maßstäbe, die Gott setzt, auch für unser Leben. Das hat zu tun nicht nur mit Belehrung und Ermahnung, das hat auch zu tun mit Ermunterung, ja? Mit wirklich Mut machen, Für mich war mal als junger Mann sehr prägend einer meiner geistlichen Väter in Oranienburg. Ich habe das mein Lebtag nicht vergessen. Ich war so Anfang 30, Anfang Mitte 30. Und es war so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, wenn wir in der alten Heimat waren mit meiner Familie, dann war Gesetz, dass Matthias auch predigen musste. Mir war das gar nicht immer so lieb, ja. Hätte gerne mal zugehört. Und anschließend sagte ein alter Bruder zu mir, den ich hochgeschätzt habe, er ist beim Herrn, er sagte zu mir: Matthias, sieh zu, du hältst hervorragende Vorträge, aber bitte sieh zu, dass du die Geschwister nicht nur ermahnst, sondern auch ermunterst. Das hat gesessen, ich habe das nicht vergessen. Ich war damals noch ganz anders drauf, ja. Und heute sehe ich da auch einen Schwerpunkt meines Dienstes, ja, einfach zu ermuntern, ja, Mut zu machen zum Weiterglauben. Ja, ich denke immer an Jairus in Lukas 8. Ja, ihr kennt die Geschichte. Jairus, der Synagogenvorsteher, der outet sich. Ja, der Herr Jesus landet da am Ufer. Und Jairus, der Synagogenvorsteher, wirft sich vor Jesus von Nazareth nieder. Ja, und damit demonstriert er, dass er diesen Jesus von Nazareth ja anerkennt als Gott. Denn ein Jude würde sich von niemand anderem niederwerfen. Ja. Der kommt mit seinem Anliegen, seiner Not. Seine 12-jährige Tochter war schwer krank, lag im Sterben. Er kennt die Geschichte. Er bittet den Herrn zu kommen. Man ist auf dem Weg zum Haus des Jairus. Dann kommt diese blutflüssige Frau mit ihrer Not. Der ganze Zug wird irgendwo aufgehalten. Ja. Übrigens, Jairus meckert da nicht. Ja. Bei diesem gar nichts. Der kann aushalten. Und nachdem diese Frau nicht nur geheilt wurde, sondern auch geistlich zurechtgebracht wurde, ja, gereinigt wurde, kommt der Diener, ein Diener aus dem Haus des Jairus, und wie heißt es da? Bemühe den Meister nicht, dein Kind ist gestorben. Also als wie, entschuldige mal den Ausdruck, ja, der Tropf ist gelutscht, ja, hat sich erledigt, ja, empty, Schicht im Schacht. Ja. Und was sagt der Herr? Jairus, glaube nur, oder sag mal mit meinen Worten, glaube weiter. Und darum geht's, ja, dass wir weiter glauben, dass wir weiter vertrauen, ja, unserem Herrn. Hier ist eine Sehnsucht und ein Hunger nach Gottes Wort. Und Esra ist bereit für diesen Dienst. Ja. Esra war ja nicht irgendwer. Esra war ein Mann, ich möchte mal mit euch kurz lesen, im Buch Esra, eins vorher, waren wir schon im Kapitel 7, Vers 10. Da wird diesem Mann ein besonderes Zeugnis ausgestellt. Esra 7, 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Ich finde das schon gewaltig, ja? Also erstens, also er hat sein Herz darauf gerichtet. Ja? Hier ging es nicht irgendwo um intellektuelles Wissen, ja? um Anhäufung von Wissen, Erkenntnis, ja? Sondern er hatte sein Herz darauf gerichtet. Ja? Sein ganzes Sein, das war sein Wunsch, das war sein Leben, das Gesetz des Herrn zu erforschen, also zu studieren, es selbst zu verstehen. Und dann kommt der nächste Schritt, und zu tun. Ja, das ist ja immer so ein Problem. Uns ist manches bewusst. Wir haben manches auch Gottes Wort verstanden, verinnerlicht. Aber mit der Umsetzung, da haben wir so unsere Schwierigkeiten. Ja, also das wirklich zu leben. Wir haben eine riesen Not zwischen der Theorie und der Praxis unseres Glaubens. Ich persönlich glaube, der Einzige, der mit Vollmacht, mit Fug und Recht sagen konnte, dass er das, was er lehrte, auch lebte, war der Herr Jesus. In Johannes 8 lesen wir das, ich denke Vers 35, auf die Frage, wer er ist. Ja, da sagt der Herr Jesus, ich bin durchaus das, was ich auch rede. Ja, also ich lebe das, was ich rede. Und sicherlich war der Herr Jesus der Einzige, der das so in Vollkommenheit sagen konnte, denn er war ganz Gott und ganz Mensch. Ja? Und er war völlig transparent. Ja? Also Theorie und Praxis war bei ihm total in Übereinstimmung. Ja? Aber hier lesen wir auch von diesem Esra. Ja, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, das zu leben, vorbildhaft zu leben und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Ich lese weiter im Vers 12. Artasaster, König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. Dieses Zeugnis stellt Artasaster diesem Esra aus, ja? Dem vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz Gottes des Himmels. Vers 21. Und von mir, dem König Artasaster, wird an alle Schatzmeister jenseits des Stromes Befehl gegeben, dass alles, was Esra, der Priester, der Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, pünktlich getan werde. Ich finde das schon besonders, ja, welches Zeugnis, welche Autorität Esra bei diesem eigentlich heidnischen König hatte. Ja? Also Esra war ein Mann, der wirklich privilegiert war, diesen Dienst wirklich am Volk Gottes zu tun. Und am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl vor Männern als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Nochmal ganz kurz zurück. Wir haben gelesen im Vers 1, auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Wenn man alte Karten anschaut, dann lag das Wassertor so in einem inneren Bogen der Mauer. Ja? Und höchstwahrscheinlich war am Wassertor eine hervorragende Akustik. Ja? Denn wir müssen ja bedenken, da waren ja nur etliche hundert Menschen versammelt. Ja? Und das musste ja zuerst einmal akustisch verstanden werden. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann für mich ist mal sehr, ich war jetzt vor 14 Tagen in Siegen-Eiserfeld, ist für mich mal sehr spannend, wenn ich irgendwo das erste Mal hinkomme. Das ist für mich mal schon ein bisschen kribbelig. Ja, wie wird die Botschaft angenommen? Wie wirst du selber angenommen? Da frage ich dann immer schon nach den ersten Sätzen mal ganz bewusst als erstes, hört ihr mich auch alle? Versteht ihr mich? Ja? Denn wir müssen erst mal akustisch verstehen, bevor wir natürlich auch mit dem Herzen verstehen können. Also da war mit Sicherheit eine hervorragende Akustik durch die ganze Lage. Und wir lesen, Esra tritt vor das Volk. Und wir lesen von der Zuhörerschaft, Männer als Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Ich persönlich glaube, dass damit auch die Kinder gemeint sind. Ja? Alle, die Verständnis hatten, zuzuhören. Da gab es damals, es gab auch mit Sicherheit in der neutestamentlichen Gemeinde keine Krabbelgruppe, die da nebenbei da irgendwo, ja, krabbelte. Heute hat man das in vielen Zeugnissen, dass dann während der Verkündigung Kinderstunde ist. Ich halte das nicht für gut. Ja? Da ist so Kinderbespaßung so parallel. Ja? Und ja, hat ein bisschen mit der Zeit zu tun. Und wir wollen ja auch schnell, natürlich mal, wenn ich zu Deutsch rede, den frommen Teil hinter uns bringen. Ja? Und der Sonntag ist ja nun irgendwo zum Abgammeln da, ja, zur Ruhe da. Wir waren noch, viele von euch genauso, 9 bis 10 Mahlfeier, 10 bis 11 Verkündigung, 11 bis 12 Kinderstunde. Und wir haben das verkraftet. Wir waren in der Versammlung mit 3, 4 Jahren. Wir haben das verkraftet. Ja. Wenn man heute so die Pädagogen hört, dann frage ich mich, wie das ging. Ja, wir haben auch keinen Schaden genommen. Wir wollen uns auch einfach Mut machen dazu. Und ich freue mich, dass auch heute Kinder dabei sind. Mich ficht das auch überhaupt nicht an, wenn hier Spaß ist. Ja? Keine Frage. Habe ich keine Mühe damit. Das Extremste, was mir mal passiert ist, dass so eine Krabbelmaus, die machte den Wanderung durch den ganzen Saal laut krakelnd und dann kam sie zu mir aufs Podium und klammerte sich bei mir an den Oberschenkel und wollte irgendwo hochgehoben werden. Und dann dachte ich, ich hätte das gemacht, hätte weiter gepredigt, ja? Hätte ich einfach neben mich gesetzt, kein Problem. Ja? Aber der Vater merkte dann doch, dass der Punkt erreicht ist, wo man mal eingreifen müsste. Ja? Also einer unserer großen Kinderonkels, Helmut Koch, der sagte mal, und das war für mich ein sehr, habe ich nicht vergessen, der sagte, wir haben in der Schrift, ob jetzt hier die Situation, ja, ob in den Psalmen, ja, die Alten samt den Jungen sollen loben den Herrn, ja, mit Sicherheit waren die Kinder bei den Zusammenkünften dabei. Er gab so einen weisen Rat. Er sagte, in dem Augenblick, wo ein Kind die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sollte man vielleicht eingreifen. Ja? Ich fand das nicht so schlecht. Ja, aber ich bin da völlig spannungsfrei, ficht mich nicht an, aber andere Brüder haben da schon eine Not. Ja? Es ist gut, wenn die Kinder dabei sind. Und liebe Geschwister, ihr habt das sicherlich schon alle irgendwo gemerkt, wer Kinder hat. Mittlerweile habe ich Enkelkinder. Man ahnt manchmal nicht, was die Kinder mitschneiden. Ja? Also ich war mal richtig entsetzt. Wir hatten Besuch aus der Versammlung natürlich, Kinder dabei. Wir unterhielten uns über einen Bruder, der uns über viele Jahre viel Not bereitet hat. Ja? Wir haben bewusst vor den Kindern den Namen des Bruders nicht genannt. Die Kinder spielten so in der Wohnstube nebenbei. Immer steht unsere Rahel auf, die kleine blonde Kröte, die war 4 oder was, die setzte sich auf einmal bei mir auf den Schoß und sagte, Papa, redet ihr jetzt über den alten Bruder mit der intakten Familie? Die 4-Jährige. Ja? Ich war völlig verblüfft. Ja? Ja, es war so, in seiner letzten Predigt hat der Bruder 5 oder 6 Mal von seiner intakten Familie gesprochen, die alles andere als intakt war. Ja? Und das hat die kleine Kröte registriert. Ja? Also wir ahnen nicht, wie viel auch Kinder hören und mitschneiden. Ja? Ob das zum Guten ist oder zum weniger Guten, ja? Das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber wir wollen uns einfach Mut machen und auch den jungen Leuten Mut machen. Bringt eure Kinder mit. Ja? Und ihr lieben Alten, ich weiß, dass das manchmal, bei euch gibt es nicht mehr so viele Alte, dass da manchmal die alten Geschwister eine große Mühe haben, aber ich glaube, da müssen wir auch lernen, ein Stück auszuhalten. Ja, dafür plädiere ich hier ganz stark. Es gab früher Versammlungen, wo es verpönt war, Kinder unter 14 Jahren mit in die Zusammenkünfte zu bringen. Und ich kann das in Gottes Wort nicht finden. Ich möchte mich gerne anlegen mit solchen Brüdern, die das lernen. Ja? Hier lesen wir, und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und unsere Kinder haben mehr Verständnis, auch die Kleinen, als wie wir ahnen. Ja? Wir wollen uns da einfach Mut machen. Und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag. Und dann wird wiederholt, in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Leute, der lichte Morgen, der begann in Israel um 6 Uhr. Ja? Und Mittag war um 12 Uhr. Also, die haben mindestens 5 oder 6 Stunden gehört auf das Vorlesen des Wortes Gottes, des Gesetzes. Und wer so ein bisschen die 5 Bücher Mose kennt, ja, da sind auch so ein paar, ja, 3. Buch Mose, 5. Buch Mose, also da sind durchaus auch Abschnitte dabei, ich sag's mal ganz vorsichtig, die sind nicht unbedingt so prickelnd, die sind nicht unbedingt so spannend, ja. Es wurde gelesen, eben sagte die alte Schwester mir, ja, dass er mit Geschlechtsregister auch ihre Probleme hat und auch mit dieser Aufzählung, ja, haben wir manchmal unsere Nöte, ja. Und manchmal verstehen wir das auch nicht, aber es gehört zu Gottes Wort. Es ist nicht umsonst und es ist vom Heiligen Geist inspiriert, ja. Und ich staune, wie lange würden denn wir heute aushalten, ja. Man hört das immer wieder von russlanddeutschen Versammlungen, ja, da ist das kein Thema. 2 oder 3 Stunden zu predigen, ja, auf einen Mann zu hören, ja, würde bei uns überhaupt nicht mehr gehen. Hier stand das Volk, denn das lesen wir später, wir haben das beim Vorlesen gehört, ja, Vers 5, und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk, und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Also da spricht auch eine deutliche Sprache davon, welche Hochachtung das Volk Gottes dem Wort Gottes, dem Gesetz gegenüber hatte. Ja, das gibt so ein schönes Wort in der Heiligen Schrift, das gefällt mir unwahrscheinlich, was sich geziemt, ja, es geziemte sich für sie zu stehen, ja, beim Lesen des Wortes Gottes. Mich hat das als junger Bruder unwahrscheinlich beeindruckt. Ich wurde mit 30, glaube ich, berufen in die Brüderstunde. Das war bei uns also schon eine besondere Sache. Mit 30 warst du ja ein absoluter Frischling, ja. Das waren nur andere Zeiten. Und da wurde immer zu Anfang las ein Bruder ein Wort. Und dann sind wir auf die Knie und haben gemeinsam gebetet. Und mich hat das unwahrscheinlich fasziniert. Das erste Mal dabei war der Bruder, da saßen wir am großen runden Tisch, 12 Brüder damals. Und der Bruder, der das Wort Gottes las, der stand auf dazu. Im Kreis dieser Brüder, der stand auf beim Lesen des Wortes Gottes. Da war irgendwo ein Stück Ehrfurcht, ja, da war ein Stück Respekt da. Und das war auch bei diesem Volk so. Überlegt euch mal, 5 bis 6 Stunden stehen an einer Stelle und dem Lesen des Wortes Gottes zuhören. Bei uns wäre das heute eine gewaltige Übung, ja. Ihr hattet vielleicht schon Mühe beim vorletzten Vortrag mit dem Kapitel 7, ja. Ist ja irgendwo ermüdend, ja, die ganzen Namen, die ganzen Zahlen. Ja, das ging denen auch nicht anders. Und die haben 5, 6 Stunden gestanden und gehört. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Gerüst aus Holz, das man zu diesem Zweck gemacht hatte. Das war jetzt ja nicht so ein Pult wie hier. Das war wohl eine Plattform, denn wir lesen davon, dass da auch noch andere Männer standen. Ja, dass man zu diesem Zweck gemacht hatte und neben ihm standen. Und dann haben wir eine Auflistung von Männern, die rechts und links von ihm standen. Und sicherlich hat auch das eine Bedeutung. Ja, denn das waren auch hervorragende Männer. Das waren Führer des Volkes. Das waren Familienoberhäupter und Priester, die damit, dass sie rechts und links neben Esra standen, damit auch deutlich symbolisierten, wir stehen zu dem, was hier geschieht, wir stehen zu dem, was hier gelesen wird. Und da wird wieder etwas deutlich von im übertragenen Sinn auf uns heute, von Bruderschaft, ja, von Einssein. Sie standen dazu. Und das ist einfach auch wichtig. Ja, dass wir nicht irgendwo zu Einzelkämpfern werden. Ich denke an Elia. Ja, Elia hat einen hervorragenden Anfang genommen. Ja, er war ein Mann Gottes. Er tritt in der Autorität Gottes vor Ahab. Ja, Kapitel 17, 1. Ja, so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau oder Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Aber Jahre später liegt der Kamerad unter einem Ginsterstrauch und da geht gar nichts mehr. Und er sah sich als den Einzigen, der Letzte in Israel. Da kann man hinkommen. Was muss Gott ihm sagen? Ich habe mir 7000 aufbehalten. Ja? Also wir wollen nicht dahin kommen, dass wir meinen, mir geht das manchmal so, ich stehe manchmal in der Gefahr, ja? Dass wir meinen, wir werden hier die Einzigen, ja? Der letzte Mohikaner, der ja noch irgendwo zur Sache steht. Ja? Ich habe mir 7000 aufbehalten und in dem Augenblick, wo hier ja, da 12 Männer neben Esra stehen, rechts und links, wird deutlich, wir stehen dazu. Ja? Sie repräsentieren mit Esra, sie stärken ihm den Rücken. Ja? Sie machen hier Einheit deutlich. Das ist eine wichtige Sache, dass es eine Bruderschaft gibt. Ich wiederhole mich, ich kann immer nur ein Bruder unter Brüdern sein. Dass die Brüder zusammenstehen wie ein Mann. Und das wird hier sehr deutlich. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Das war wichtig, dass er gesehen wurde und damit auch gehört wurde. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Also ich hätte da gern dabei sein mögen, ja. Wie da Hunderte aufstehen beim Lesen des Wortes Gottes und da auch aushalten. Und das 5 bis 6 Stunden. Das war es ihnen wert. Ja, sie haben eine Zeit der geistlichen Dürre durch. Ja, in Babel gab es keinen Gottesdienst. Sie haben die Zeit des Bauens, der harten körperlichen Arbeit hinter sich. Und jetzt kommt es zur geistlichen Erneuerung, zum geistlichen Wiederaufbau. Und sie stehen wie ein Mann. Das war es ihnen wert, ja, zu hören, Acht zu haben auf Gottes Wort. Und was tut Esra als erstes? Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Bei einem unserer ersten Brüdertage in Pilau, da waren noch ein Haufen Brüder aus den Altbundesländern dabei, da kam ein Bruder auf mich zu, völlig von der Rolle. Ich wusste gar nicht, was der von mir wollte. Er war 10 Jahre älter als ich. Oh, also das habe ich ja noch nicht erlebt. Ich dachte, was hast du denn los? Also so ein lautes, donnerndes Amen der Brüder habe ich noch nie erlebt. Ein Jahr später kam der wieder zu mir, mit dem gleichen Anliegen. Ich sage, du Kamerad, das gehört sich doch. Das entspricht doch Gottes Wort. Ja? Dass die ganze Gemeinde mit einem lauten, deutlichen, verständlichen Amen antwortet. Ja? So sei es. Ja? Sich dazu stellt. Das ist für euch, das ist für uns noch selbstverständlich. Aber vielerorts ist das nicht mehr so. Ich komme in Zeugnisse, da hört man noch ein Amen von den Betenden. Aber dann gibt es noch 2, 3, die da ein bisschen mauscheln. Ansonsten ist da Schweigen im Walde. Ja? Und das ist auch hier wird auch wiederum Einheit deutlich. Ja? Das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie bringen auch ihre Ehrfurcht, ihre Gottesfurcht zum Ausdruck, wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das ist eine andere Gebetshaltung, als wie man das heute auch manchmal so erlebt. Ja, ich habe da schon mal angesprochen, ich möchte mich da nicht wiederholen. Ja? Man wusste, mit wem man es zu tun hatte. Und so erschien man auch vor Gott und so machte man das auch wirklich deutlich. Sie warfen sich nieder vor dem Herrn mit dem Gesicht zur Erde. Liebe Geschwister, wir wollen uns einfach auch dazu Mut machen, ja, dass wir unserem Gott und unserem Herrn einfach Ehre erweisen. Und das macht sich auch, ich bin davon überzeugt, auch in der äußeren Form deutlich. Ja? Wir wollen da mal alle Coolness da mal beiseite lassen und uns das gar nicht erst angewöhnen. Wir wollen unserem Gott die Ehre geben. Und jetzt folgt etwas, es werden wieder Namen aufgelistet. Jeschua, Bani, Scherebia haben wir gelesen. Und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz und das Volk stand an seiner Stelle. Die stehen immer noch. Die stehen immer noch. Jetzt sind wir schon nach 12. Jetzt ist schon nach dem Mittag, ja? Von 5 bis 6 Stunden gehört auf das Lesen des Wortes Gottes. Und jetzt, und ich stelle mir das so ganz praktisch vor, jetzt gehen da diese Männer durch die Reihen und erklären das Wort Gottes. Ja? Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Hier haben wir das dritte Mal dieses Wörtchen, ja, vorher hieß es zweimal alle, die Verständnis hatten. Und hier heißt es, so dass man das Gelesene verstand. Und Männer, liebe Brüder, das ist einfach auch eine klare Ansage an uns, die wir diesen priesterlichen Dienst zu tun haben, auch in der Verkündigung des Wortes Gottes, dass wir erstens deutlich lesen und deutlich sprechen, ja, auf dass wir überhaupt erstmal akustisch verstanden werden und dass wir, ja, hier heißt es, dass wir den Sinn angeben, ja, dass wir Wort Gottes verständlich rüberbringen. Und ich persönlich glaube, wir können von niemandem so lernen, wie zuerst von unserem Herrn. Wenn der Herr Jesus gepredigt hat, dann hat er immer Metapher, ist ein griechisches Wort, ja, er hat immer irgendwo Bilder gebraucht aus dem Umfeld der Menschen. Beispiel. Der Herr Jesus sprach vom guten Hirten und den Schafen. Oder der Herr Jesus sprach in Johannes 15 vom Weinstock und den Reben. Und dann waren das Bilder, Metapher, die waren den Leuten gegenwärtig. Und ich kann mir das gut vorstellen, die brauchten sich manchmal nur umzudrehen. Da hatten sie den Hirten vor sich und die Schafe oder die Weinstöcke, ja. Also er holte die Leute dort ab, wo sie zu Hause waren, ja, so wie das auch später der Apostel Paulus tat auf dem Areopag, ja, da umherging und sich da mal alles anschaute und einfach auch registriert hat, dass sie auch dem unbekannten Gott mal sicherheitshalber ja, auch noch ein ein Bild gemacht hatten. Ja? Und Paulus holt sie ab bei ihrer Denkweise, bei ihrem Verständnis. Ja? Paulus schreibt ja auch mal, er wollte den Juden ein Jude sein und den Griechen ein Grieche sein. Ja? Das heißt ja nicht, dass er sich ja irgendwo eins gemacht hat, sondern er hat die Leute bei ihrem Glauben, bei ihrem Verständnis abgeholt. Und ich möchte das gerne lernen. Ja, es gibt viele, viele schöne Bilder aus dem Alten Testament, aus der alttestamentlichen Geschichte, womit man geistliche Zusammenhänge erklären kann. Es gibt viele schöne Bilder in der Schöpfung. Ja, das ist so mein Steckenpferd. Ja, ich brenne für Flora und Fauna. Da kannst du mich alles fragen, da bin ich fast überall fit. Das fasziniert mich, ja, Schöpfung. Ja? Es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Bild für Gemeinschaft, die ja auch hier zum Tragen kommt. Ja, sie standen wie ein Mann, ja. Sie hörten, ja. Im Neuen Testament heißt es, dass wir gerufen sind, in Liebe aufeinander Acht zu haben, zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken. Wir werden aufgerufen dazu, uns zu freuen mit den sich Freuenden und zu weinen mit den Weinenden. Ja, gibt ein schönes Bild in der Schöpfung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas von Moschusochsen gehört habt. Habt ihr schon mal was von Moschusochsen gehört? Das ist ein Wildrind. Ja? Norwegen, Alaska, Finnland gibt es noch ein ganz kleines Vorkommen. Ja? Die sind vom Stockmaß her nicht groß, also höchstens so. Aber es ist geballte Ladung. Die haben so eine helmartige Hörner, also so richtig breit beginnend und dann so spitz im Bogen auslaufend. Lang und zottlig, also die mögen lieber 20 Grad minus als 20 Grad plus. Ja? Und die haben ein sehr spezielles Verhalten. Ja, wenn die angegriffen werden, und das wurde ihnen fast zum Verhängnis, wenn die angegriffen werden, dann stellen die sich im Kreis auf. Ja? Die bilden so wie eine Burg. Ja? In den USA bei der Eroberung Amerikas, da haben die ersten Siedler das auch gemacht. Die haben ihre Planwagen dann auch so kreisförmig aufgestellt, um sich zu wehren gegen die Angriffe der Indianer. Da haben die das genauso gemacht. Und die Moschusochsen, die nehmen die Kälber und das Schwache in die Mitte. Und die erwachsenen, gesunden Bullen und auch Kühe stellen sich ja, tortenförmig ja, den Pups zur Mitte und die Häupter ringsrum nach außen. Ja? Die stehen wie ein Mann. Das wurde ihnen fast zum Verhängnis, weil man die natürlich dadurch einen nach dem anderen gut abschießen konnte. Die wichen nicht, ja, die wichen nicht. Aber Wölfe und Eisbären, Braunbären, die da auch vorkommen, die hatten keine Chance. Ja, das war wie eine Festung. Ja, nach außen waren diese starken Häupter mit diesen Hörnern, ja, nach außen gerichtet. Ich glaube, das ist ein schönes Bild aus der Natur, ja. Dass wir wirklich stehen wie ein Mann, ja, und dass wir Acht haben auf das Schwache, auf das Junge, auf die Kleinen, ja, und wirklich stehen wie ein Mann, ja. Ein anderes Bild, ich habe lange nachgedacht, in Psalm 119, wir haben es jetzt gelesen, da lesen wir mehrmals vom Sinnen, ja, ich will sinnen über dein Wort Tag und Nacht. Sinnen meint ja irgendwo immer wieder neu durchdenken, ja. Da gibt es ein schönes Bild für mich bei den Wiederkäuern. Wiederkäuer sind Rinder zum Beispiel. Ja, das könnt ihr beobachten, wenn die wieder auf der Weide stehen. Entweder die ganze Herde grast oder die ganze Herde liegt lang und wiederkäut, ja. Und die Wiederkäuer, die haben dem Magen vorgeschaltet einen Pansen und die holen dann immer wieder den Nahrungsbrei hervor und kauen ihn neu durch und schlucken ihn wieder ab. Deshalb Wiederkäuer. Die Nahrung, Gras, Heu, Stroh, hat verhältnismäßig wenig Inhaltsstoffe. Und um alles aufzuschließen, ja, um das Größtmögliche rauszuholen aus dieser kargen Kost, wird immer wieder hochgewürgt und gekaut und wiederkäut. Das ist ein schönes Bild für mich, für Sinnen über dein Wort. Ja? Immer wieder hervorholen, immer wieder neu durchkauen, immer wieder neu nachdenken. Ja? Ich möchte das gerne lernen. Ja? Sie lasen in dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Männer, liebe Brüder, ich plädiere darauf, dass wir so schlicht und einfach wie möglich predigen. Spart euch alles Griechisch, spart euch alle Fremdwörter, spart euch Englisch, ja, wir sind Deutsche, wir haben eine schöne Muttersprache, ja. Da wollen wir mal bei bleiben, ja. Martin Luther war dafür bekannt, das heißt wörtlich, dass er dem Volk aufs Maul geschaut hat. Und er hat die Bibel in einer Sprache übersetzt ins Deutsche, die das Volk auch verstanden hat. Ja, wir müssen verständlich reden, verständlich predigen. Und mein Eindruck ist mehr und mehr, wir brauchen keine theologischen Höhenflüge. Wir brauchen schlichtes, einfaches Wort Gottes, was jeder versteht. Ja, wir wollen uns einfach mit den Fundamenten, mit den Grundlagen des Glaubens beschäftigen und so predigen. Und auch du, wenn du Sonntagsschularbeit machst oder Jugendarbeit, rede verständlich und gib den Sinn an. Das fasziniert mich wie an Gottes Wort. Übrigens tritt das noch auch ein viertes Mal auf, aber da kommen wir mal vielleicht mal später dazu. Da heißt es nämlich im Vers 12, und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Ja? Ich möchte heute nicht mehr vorgreifen, ich möchte einmal hier pünktlich Schluss machen, ich komme ja schon in Verruf. Ja? Denn wir lesen zwischen Vers 9 und 12 etwas davon, was Gottes Wort bewirkte. Ja, was das Verstehen des Wortes Gottes bewirkte, nämlich, da gab es Erschütterung, da gab es Weinen, da gab es Buße. Ja, das Volk musste sogar besänftigt werden. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Sie mussten dazu ermuntert und aufgefordert werden. Im Vers 10, ja, da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile denen, die nicht zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Und liebe Geschwister, damit möchte ich auch schließen. Das Hören und das Verstehen des Wortes Gottes führte zur Erschütterung, führte zur Buße, führte zum Weinen. Es hatte ein Ergebnis. Ja, das Volk musste beschwichtigt werden, musste getröstet werden, musste darauf hingewiesen werden, lasst uns ein Freudenfest feiern. Warum? Weil sie verstanden hatten. Weil sie verstanden hatten, was Gottes Wort sagt. Weil sie verstanden hatten, was Gottes Absichten sind. Und das ist für mich das Tröstende und das war auch an diesem Tag mein Anliegen, ja, möglichst verständlich zu predigen. Hoffentlich habe ich das auch getan. Man kann auch oftmals eine Eigenbildung irgendwo verfallen. Ja. Wort Gottes wirklich so schlicht und einfach zu predigen wie irgend möglich, dass wir da wirklich das Gehörte verstehen. Ich habe heute irgendwann mal Hebräer 5 erlebt, ja, Hebräer 5 erwähnt, wo es heißt, ihr seid im Hören träge geworden. Wir wollen nicht träge sein im Hören des Wortes Gottes, nicht träge werden. Ja, hier war man bereit, 5, 6 Stunden nur auf das Vorlesen zu hören. Und man stand immer noch, ja, als man ihnen das Gelesene verständlich machte, erklärte, den Sinn angab. Und das Ganze hatte ein Ergebnis. Und das wünsche ich mir immer wieder beim Lesen und ich komme sehr selten zum Hören des Wortes Gottes, ich bin im ganzen Jahr nur unterwegs zum Geben. Aber ich wünsche mir das persönlich und ich wünsche auch euch das, dass das Lesen und das Hören des Wortes Gottes in unseren Herzen auch etwas bewirkt. Ja, dass das Frucht trägt. Im Neuen Testament heißt es einmal, ja, seid oder werdet Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ja? Dass das wirklich in unsere Herzen kommt und das Wort Gottes uns wirklich noch verändert, uns weiterbringt, ja, auf dass wir wachsen im Glauben. Nicht nur in der Anhäufung von Wissen, sondern dass Gottes Wort Auswirkungen hat. Dass wir wachsen in dem Prozess, und das ist unser Ziel, dem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden. und dieses dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden, wird uns beschäftigen bis zu unserem Heimgang oder bis zur Entrückung. Ja? Ich möchte kein geistliches Baby werden. Ja? Ich möchte wachsen im Glauben. Ich möchte vorankommen in diesem Prozess, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Und das war mein Anliegen. Jetzt habt ihr 3 Stunden hinter euch, keine 5 bis 6 und danach noch Erklärungen. Ich hoffe sehr, es hat euch zum Guten gedient. Und mein Anliegen war einfach, euch Mut zu machen aus Gottes Wort. Morgen lassen wir mal die Nehemia sein und beschäftigen uns mit einer anderen Sache.